Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Das Netz ist das, was uns hier als Sinn auf der Erde gegeben ist. Wir sollen miteinander kommunizieren und uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das das primäre Ziel unseres Daseins hier ist. Und nicht, dass wir uns Anzüge kaufen oder Häuser bauen. Das kommt irgendwann dazu, sondern wir sollen miteinander sprechen, uns kennenlernen und uns entwickeln. Und das ist, wenn man das auf ein Blatt Papier bringen würde, hätte das sicherlich die Form eines Netzes.
Christian Göke, Geschäftsführer der Messe Berlin, auf unsere Frage, was ist das Netz? Im Moment beherbergt die Messe die 48. internationale Funkausstellung. Und wo ließe sich besser darüber reden, wie man am besten kommuniziert, als hier? Am Mikrofon begrüßt Sie Vera Linz, und zwar live von der IFA, wo auch in diesem Jahr wieder alles an neuester Technik geboten wird, was man für das stationäre und das mobile Hör- und Seherlebnis braucht. Technische Geräte allerdings sind das eine. Das andere ist, wie und ob überhaupt die Inhalte auf die Empfangsgeräte kommen. Das fragen wir die Experten, die hier zu uns in die Halle 2.2 gekommen sind, wo sich im Übrigen ARD und Deutschlandradio präsentieren. Natürlich wird es auch Einblicke geben in einige Ausstellungshighlights der Messe, und an Musik wird es nicht fehlen, denn IFA und Musik lassen sich nicht voneinander trennen, wie mir meine Kollegin Christine Watti ganz sicher zustimmen wird, oder?
Allerdings, das ist richtig. Wir schauen auf die Geschichte der internationalen Funkausstellung und dabei besonders auf die Stationen der IFA der letzten Jahrzehnte, die radio- und musiktechnisch von besonderer Bedeutung waren. Musik dazu gibt es dann natürlich auch und wie immer hier bei Breitband zum freien Download im Netz. Außerdem habe ich mir am Vormittag Neuheiten angeschaut, die das Musikhören mindestens erleichtern, wenn nicht sogar perfektionieren sollen. Was ich dabei entdeckt habe, dazu später mehr. Und wir sind hier in Berlin, also auch Musik aus der Hauptstadt. Berlin war hier gefunden auf MySpace.
Breitband Topic.
Sie hören Breitband auf Deutschlandradio Kultur live von der internationalen Funkausstellung in Berlin. Die meisten von Ihnen hören uns jetzt sicher über UKW, über das gute alte Küchenradio oder über das Autoradio, kurz über ein analoges Empfangsgerät. Längst aber kann man Radio auch digital empfangen, auch wenn dies vergleichsweise nicht im großen Stile geschieht, noch nicht. Dabei versucht uns die Geräteindustrie mit vielen Ideen zu ködern, um unseren Lieblingssender oder einfach nur Musik auf digitalen Empfangsgeräten zu genießen. Manfred Kläuber zu einigen Angeboten, die hier auf der IFA präsentiert werden.
Sie können mit dem Media Center Ihre Musikdaten verwalten, können diese verwalteten Daten in mehrere Räume in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus verteilen und haben damit von jedem Zimmer Zugriff auf Ihre persönlich erstellten Musikdatenbanken.
So erklärt Philipp Herberholz von Löwe, wie sich die Unterhaltungselektronikbranche den vernetzten Musikgenuss im Wohnzimmer, der Küche oder im Schlafzimmer vorstellt. Ein zentraler Mediaserver, ein PC im schicken, wohnzimmertauglichen Design sorgt dafür, dass die Musiksammlung über drahtlose Netzwerkverbindungen in jedem Raum verfügbar ist. Doch das Media Center kann noch mehr. Es sorgt auch für den Zugang zum Internet und damit für den Zugriff auf die vielen tausend Internetradios, die man mittlerweile kostenlos erreichen kann. Nicht nur die traditionellen Rundfunkanbieter wie öffentlich-rechtliche Anstalten oder Privatradios verbreiten ihr Programm auch über das Netz. Der nahezu kostenlose Vertriebsweg hat viele private Exoten in aller Welt aufblühen lassen, die Musikradios für ganz spezielle Genres anbieten oder ganz gezieltes Themenradio veranstalten. Sie alle sind aber nur schwer auffindbar, weil man ihre genaue Internetadresse kennen muss, um sie einzuschalten. Hier helfen Datenbanken, auf die die Internetradios zugreifen. Christoph Müllers von Terratec.
Es gibt sicherlich auch Wettbewerber, die mit 2.000, 3.000, 4.000 Sendern auskommen. Wir greifen auf eine Datenbank zu von VTuner, die mittlerweile über 11.000 Sender zur Verfügung stellt, und das ist natürlich ein entscheidendes Kriterium.
Doch trotz der Datenbanken hat man beim Internetradio immer die Qual der Wahl, denn einfach am Senderrad drehen, bis eine Station mit Musik nach Geschmack ertönt, diese Zeiten sind vorbei. Andererseits ist das schöne Wellenreiten, die Jagd nach fremden, exotischen Stationen aus aller Welt, viel, viel einfacher geworden. Der Empfang, egal ob nah oder fern, ist beim Internetradio fast immer in HiFi-Qualität möglich. Und seit dieser Eva gibt es auch schon Internetradios, die ihr Programm komplett in Surround Sound ausstrahlen, wie Matthias Rose erklärt. Er kommt vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen.
Für das MP3 Surround Webradio nutzen wir noch eine weitere Technologie, die bei uns entwickelt wurde. Und zwar ist diese Technologie SX Pro. Und damit kann man Stereomaterial in Surround-Klang erweitern. Das heißt, diese 5 Lautsprecher, die man da hat, die Vorteile, die solche 5 Lautsprecher bieten, diese Vorteile, die erschließen wir dadurch für die Stereo-Welt.
Internetradio in Surround-Qualität und nicht über kleine, mickrige Computerboxen, das klingt doch schon mal vielversprechend. Doch die digitale Radiozukunft bietet noch viel mehr, und darüber wollen wir jetzt reden. Bei uns am Stand begrüße ich Dr. Chris Weck. Er ist Hauptabteilungsleiter Rundfunk und Informationstechnik im Deutschlandradio, und Rainer Henze vom Internetportal Laut FM, über das man verschiedenste Internetradios hören kann. Herr Dr. Weck, was unterscheidet Digitalradio vom Internetradio? Können Sie das kurz erklären?
Ja, Digitalradio ist ein System, ein Rundfunksystem, wo wir einen Sender haben und beliebig viele Radiogeräte anschließen können. Das heißt, ein Übertragungssystem für die Masse, für alle. Ein Internetübertragungssystem basiert auf einzelnen Kommunikationsverbindungen. Das bedeutet, dass jeder, der ein Radioprogramm über Internet hört, eine individuelle Verbindung aufbaut zum Internet, und damit brauche ich pro Hörer eine bestimmte Anzahl oder für jeden neuen Hörer ein zusätzliches eine zusätzliche Kommunikationsverbindung. Das ist auch eine Frage der Kosten, die damit zusammenhängt. Wenn wir heute ein Radiosystem haben, ein analoges oder digitales Radiosystem, dann können gleichzeitig in Deutschland als Beispiel 50 Millionen Leute unser Programm hören, einfach als Beispiel. In dem Moment, wo ich jetzt Internet-Streaming habe, dann haben wir heute ein System, wo für Deutschlandradio und Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk die Programme nur 500 Leute in Deutschland gleichzeitig hören können, weil wir für jeden einzelnen individuellen Weg bezahlen müssen, und das ist relativ teuer. Und
bleiben wir mal kurz beim Digitalradio. Die IFA ist ja ein Ort, wo immer wieder Impulse gesetzt werden und technologische Weichenstellungen initiiert werden, und auch das Digitalradio gehört dazu, wurde all die Jahre immer, mal salopp gesagt, gehypt. Wie steht es denn um das Digitalradio im Moment?
Also Digitalradio gibt es ja schon seit vielen Jahren. Wir haben heute die Situation, dass die Frage der Empfänger wirklich gelöst worden ist. Wir haben heute, wenn Sie ins Internet gehen, finden Sie auf Anhieb über 17 Geräte unter 100 Euro. Und damit ist so ein Durchbruch eher möglich wie in der Zeit, wo die Geräte noch sehr viel teurer gewesen sind.
Das heißt, man könnte heute schon Digitalradio so gut und komfortabel hören wie UKW?
Ja, man kann es sogar noch komfortabler und noch besser hören wie UKW. Wer zum Beispiel in einem Gebiet wohnt, wo topografisch gesehen es hügelig ist, der wird den Unterschied sehr schnell feststellen können. Bei digitalem Radio kann ich wirklich unterbrechungsfrei, ohne irgendwelche Störungen das Signal empfangen. Ich habe bei Digitalradio Möglichkeiten zu speichern. Ich kann zum Beispiel den Programmführer auch dort, ein Programmheft zum Beispiel elektronisch abrufen, entsprechende Beiträge speichern. Ich habe viel mehr Möglichkeiten als bei dem bisherigen analogen System.
Aber warum hören die meisten Menschen dann immer noch Analogradio?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten in der Vergangenheit viel zu wenig Frequenzen, um Digitalradio einzuführen mit vielen neuen Programmen. Und das ist jetzt seit einer neuen Wellenkonferenz, die vor 2 Jahren stattgefunden hat, grundlegend anders. Wir haben seit kurzem die Möglichkeit, höhere Senderleistungen zu machen, sodass man auch das Signal im Haus empfangen kann. Das konnte man bisher nicht. Und die derzeitigen Planungen sind, dass es spätestens 2010 in einzelnen Gebieten dann mindestens 45 neue Programme geben wird. Dann wird das Ganze für viele Hörer noch viel attraktiver. Und wenn man dann die ganzen Zusatzdienste noch mit betrachtet, auch Surround Sound haben wir vorhin gehört, ich denke, das kann dann wirklich der Durchbruch sein für digitales Radio.
Dann soll es ja auch einen Neustart geben fürs digitale Radio. Kurze Frage, kurze Antwort bitte. Wann wird denn der analoge Switch-off passieren? Das heißt, wann wird analog abgeschaltet?
Also je schneller sich das Digitalradio durchsetzt, und da arbeiten wir wirklich alle daran, gemeinsam mit ARD, mit Privaten, desto eher kann man dann über diese zweite Frage, wann schalten wir UKW ab, sprechen.
Rainer Henze von Last.fm, für Sie ist das jetzt nicht so ein Thema, weil Sie ja übers Internet senden. Last.fm hat gestern, so viel sei noch dazu gesagt, einen Preis bekommen, den Digital Lifestyle Award. Was bietet Ihre Plattform genau an?
Die Plattform heißt Laut.fm und wir bieten User-Generated Radio, nennen wir das. Das ist genau das, was der Name sagt. Die Menschen können sich anmelden und ihre eigene Radiostation eröffnen. So ein kleiner Kindheitstraum, der wahr wird. Und ich gehe dann drauf und kann da mein Programm zusammenstellen aus Musik, aus Wortbeiträgen, Moderationen, Jingles, wie es mir beliebt, und gehe dann 24/7 auf Sendung.
Die Vorzüge vom Digitalradio, also das nicht übers Internet läuft, haben wir ja eben gehört. Was sind denn die Stärken von Internetradio?
Ja, die Stärke ist, dass das, was wir jetzt machen, über andere Wege gar nicht ginge. Also wir haben jetzt nach wenigen Wochen eigentlich, die wir online sind, schon über 1000 angemeldete User, 450 ungefähr aktive Stationen. Wenn wir das über irgendwelche Frequenzen schicken müssten, dann wäre das gar nicht möglich. Also das Internet ist für uns da ein hervorragender Weg, sowohl eben die Inhalte zu gestalten, zu machen durch die User, als auch sie zu verbreiten an die Hörer.
Wie würden Sie das sehen? Frage an beide. Internetradio, digitales Radio. Sind das zwei Dinge, die einander ergänzen, oder sehen Sie da eine Konkurrenz weg?
Also ich denke, das ist definitiv so, dass sie sich ergänzen. Diese unendliche Vielfalt, die im Internet möglich ist, die ist natürlich über normale Rundfunkwege so nicht möglich. Auf der anderen Seite hat der Rundfunk die Möglichkeit, in die Fläche zu gehen, da wo auch kein Internetanschluss verfügbar ist, oder auch in irgendwelchen Einrichtungen, Häusern, wo eben kein Internetanschluss verfügbar ist, funktioniert Rundfunk halt auch.
Rainer Henze, wie sehen Sie es? Ist Digitalradio für Sie eine Konkurrenz?
Das weiß ich gar nicht. Dazu weiß ich viel zu wenig über Digitalradio. Was DAB ist, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich denke, die Verbreitung des Internet, des mobilen Internet, schreitet so rasant voran, dass wir da gar nicht über andere Wege nachdenken müssen. Es ist ja nicht nur so, dass wir dass zu Hause schon die Kids ihren Computer als Stereoanlage benutzen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass 50% der unter 30-Jährigen schon zentral über die Stereoanlage Musik hören. Die erreichen wir, und mehr eben auch mobil, seien es die schicken neuen Handys, das iPhone, auf das wir senden, wo es einen extra Radioempfänger gibt für Laut.fm. Ich kann dann unterwegs über UMTS, über WLAN-Netze mich einklinken und werde da zunehmend mobil, und dadurch gewinnt oder verliert Internetradio einen Nachteil gegenüber herkömmlichem UKW.
Okay, was DRB ist, können Sie sich gleich im Anschluss von Herrn Weck erklären lassen. Ich würde sagen, dass sich doch beide Angebote ergänzen. Das war Chris Weck, Hauptabteilungsleiter Rundfunk und Informationstechnik im Deutschlandradio, und Rainer Henze vom Internetportal Laut.fm. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Ja, und wie es sich früher anhörte und wie die IFA wurde, was es ist, dazu mehr jetzt in der Netzmusik mit Christine.
Breitband. Netzmusik.
Ja, wir gehen nochmal zurück zum richtigen Radiogerät nach all den Gesprächen über digitales Radio oder Internetradio. Und aus diesem ollen Radiogerät, wo so eins steht vielleicht bei Ihnen noch in der Küche, dass da einfach Stimmen und Musik rauskommen, das war 1924 noch eine kleine Sensation. Auf der ersten IFA 1924, die damals noch große deutsche Funkausstellung hieß, wurden die ersten Röhrenradios vorgestellt und faszinierten die Besucher. Über das Radioprogramm der 20er sagte übrigens Hans Flesch mal, der in dieser Zeit als künstlerischer Leiter des Südwestdeutschen Rundfunkdienstes arbeitete: Am Anfang war da die Langeweile, das Musikprogramm stammte aus vermoderten Konzertsälen und Legionen Gurken wurden eingelegt. Also Gurken und modrige Musik haben wir nicht. Dafür in Erinnerung an vergangene Zeiten Jazz aus den 30ern, Jack Teagarden and his Orchestra, kann man heutzutage kostenlos runterladen im Netz. Jack Teagarden and his Orchestra. Den Link zu diesem Titel, den Sie auf jazz-on-line.com kostenlos runterladen können, finden Sie natürlich auch bei uns auf breitband-online.com. Röhrenradios, mit der solche Musik gehört werden konnte, begeisterten also auf der IFA 1924. Die ersten UKW-Radios folgten 1950 und wurden auch auf der Funkausstellung vorgestellt. Aber auch im Bereich der Tonträger war die IFA natürlich immer ein Ort, der diesbezügliche Entwicklungen dem Publikum ans Herz gelegt hat. So war das auch mit der CD, der Kompaktdisc. Auf der IFA 1979 wurde die erste CD präsentiert. In serienmäßige Produktion ging 1982 dann eine CD mit Walzern von Chopin. Die erste Popplatte war kurz darauf eine von ABBA. Wir aber hören ein klein wenig Chopin, ebenfalls im Netz gefunden, zum kostenlosen Download. Chopin von der Seite encyclomedia.com. Können Sie runterladen, den Link gibt es bei uns auf breitband-online.de. Thema der 90er dann auf der IFA, die neue digitale Welt. Immer mehr wurde die IFA zur Multimedia-Messe. Digitale Kassetten, DVD-Player und natürlich auch Aufbewahrungsgeräte für das Dateispeicherformat MP3 beschäftigten Aussteller und Publikum. Und während so auch Musik in dieses neue Format gepresst werden konnte, schlossen sich die ersten Computermusiker im Netz zusammen und bastelten ihre Musik, die sie dann zum Download im MP3-Format zur Verfügung stellten. Eines der ersten Netzlabel ist die Cosmic Free Foundation und so klang Musik aus dem Netz in den 90ern. Zukunft des Radios haben wir besprochen. Wie aber werden wir in Zukunft fernsehen? Auf jeden Fall auch übers Handy, das sagen zumindest die Technikvisionäre. Und auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurde auch in den letzten Jahren immer wieder die Gelegenheit genutzt, um uns Verbrauchern zu sagen, bald geht's los mit Handy-TV in großem Stile. Der Bedarf ist da, das wollen zumindest Umfragen herausgefunden haben und Geräte gibt es auch. Doch was passiert tatsächlich? Als letzter Starttermin wurde uns die Fußball-EM genannt. Davor war es die Fußball-WM. Und nun geht, so scheint es, gar nichts mehr, denn das Handy-TV-Konsortium Mobile 3.0, das hier in Deutschland Handy-TV über DVB-H und damit im großen Stile organisieren sollte, produziert seit Ende Juli negative Schlagzeilen. War es das nun mit Handy-TV? Darüber rede ich mit dem Medienjournalisten Holger Wenck, der hier bei uns am Stand ist. Holger Wenck, ist Handy-TV auf dieser IFA überhaupt noch ein Thema?
Aber selbstverständlich ist Handy-TV ein Thema auf dieser IFA, wie auch auf den vergangenen internationalen Funkausstellungen, wenn man sich von zwei Irrtümern verabschiedet. Und die liegen schon in dem Begriff. Handy-TV klingt sehr griffig, ist aber nicht nur TV. Das heißt, ich kann Audio- und Videodateien, also ich kann auch Radio darüber übertragen. Also eigentlich müsste es dann heißen mobiler Rundfunk. Und ich kann es nicht nur auf dem Handy empfangen, sondern ich kann es auf allen möglichen beweglichen Geräten, kleinen Geräten empfangen. Wenn man sich also von diesen beiden Irrtümern verabschiedet, dann ist Handy-TV, das heißt mobiler Rundfunk, den ich beweglich, flexibel unterwegs empfangen kann, das Thema auf der IFA.
Es gibt ja nun verschiedene Standards für, ich sage jetzt einfach mal Handy-TV trotzdem. DMB, UMTS, DVB-H, alles ganz schlimme Worte, die wir gar nicht so vertiefen wollen. Aber welches ist denn so der beste Standard?
Also den besten Standard gibt es nicht. Man muss ganz klar sagen, ich kann diese sozusagen mobile Nutzung von Radio und Fernsehen kann ich entweder über Rundfunknetze, über moderne oder modernisierte Rundfunknetze übertragen. Das ist diese sogenannte DVB-Familie, also für digitales Fernsehen. Das ist DVB-T, das ist DVB-H. Ich kann dieses auch über digitale Radionetze übertragen, die man weiterentwickelt. Das ist dann DMB, wo sozusagen auch Bilder übertragen werden können. Und davon völlig unabhängig oder unterschiedlich sind die Mobilfunkwege. Und das ist UMTS. Also das ist sozusagen nicht von einem Punkt wird etwas ausgesendet, was 500.000 Leute gleichzeitig empfangen können, sondern jeder individuell in seinem Handy ruft eine Video- oder Audiodatei ab und empfängt sie dann.
Nun sollte aber in Deutschland ja ganz groß DVB-H etabliert werden. Ich sagte es schon mal, das ist was besonders gut für die Ballungsräume geeignet sind. Dafür hatte sich ein Konsortium gebildet. Das ist nun so, scheint es am Ende. Was ist denn da passiert?
Also, wie gesagt, man kann über all diese Standards Handy-TV oder mobilen Rundfunk übertragen. Der Punkt ist einfach der, dass DVB-H ein spezieller Standard ist, der extra genau für diese Nutzung entwickelt wurde. Das heißt, die Programme werden sehr komprimiert übermittelt, verbrauchen wenig Energie. Ich kann sehr lange schauen oder hören. Und deswegen haben alle DVB-H präferiert. Außerdem baut es auf einem Netz auf für mobiles Antennenfernsehen, was inzwischen 80-90% der Fläche abdeckt in Deutschland. Und deswegen hat man DVB-H präferiert.
Ja, aber kommt es denn nun, wenn dieses Konsortium offenbar am Ende ist?
Es kommt und dazu muss man zu Mobile 3.0 oder zur Vergabe etwas sagen. Ich brauche natürlich, um so etwas zu betreiben, wie, jetzt sage ich das auch einfach halber mal, Handy-TV, brauche ich erstens einen Netzbetreiber, zweitens brauche ich natürlich Sender, die was zur Verfügung stellen und ich brauche aber auch jemanden, der diese Geräte vertreibt, der die Abos oder die Nutzung dieses Dings, dieses Handy-TVs für viele Leute zugänglich macht. Also ich brauche eine Kundenverwaltung sozusagen. Und dafür hatte man sich ausgedacht, einen Plattformbetreiber zu nehmen und der sollte Mobile 3.0 sein. Die sind nun in Schwierigkeiten, weil sie gerade was den Vertrieb der Handys betrifft, der entsprechenden und die Abos oder die Beziehungen zu den Kunden, zu Millionen Kunden, das rechnet sich ja nur, wenn Millionen daran teilnehmen, sind die in Schwierigkeiten und das ist nicht das Ende von DVB-H, Handy-TV über DVB-H.
Ganz kurze Frage, bitte, ganz kurze Antwort. Wenn der Verbraucher jetzt hier auf die IFA kommt, was empfehlen Sie dem? Was soll er machen? Soll er sich so ein Handy kaufen, womit er gucken kann oder nicht?
Nein, der Punkt ist einfach der, dass mobiler Rundfunk übertragen wird über diese verschiedenen Wege. Und die Techniker sind ja sehr findig. Die haben sogenannte Multifunktionschips entwickelt. Das heißt, mir als Kunde ist es doch völlig egal, in welchem Standard dieses Ding gesendet wird. Hauptsache, ich kann meine Lieblingssendung irgendwie da sehen. Und deswegen warten, bis diese Handys mit diesen Multifunktionschips erscheinen.
Vielen Dank, Holger Wenk.
Breitband, Medien und Meinungen.
Analoger Switch-Off bis 2012. ARD und ZDF fordern einen zügigen Umstieg von analogem auf digitales Fernsehen in Deutschland. Ende der 90er Jahre hatte sich die Bundesrepublik verpflichtet, 2010 die analoge Fernsehwelt abzuschalten. Davon ist heute keine Rede mehr. Damit Deutschland im europäischen Maßstab nicht noch weiter zurückfällt, wollen die Öffentlich-Rechtlichen den Umstieg beschleunigen und schlagen einen runden Tisch für die Digitalisierung vor. Die IFA solle ein Startpunkt für gemeinsame Gespräche sein zwischen Politik, Öffentlich-Rechtlichen und privaten Fernsehveranstaltern. Ziel müsse ein verbindlicher Termin für den analogen Switch-Off sein. Als möglichen Umstellungstermin nannten der ARD-Vorsitzende Raff und ZDF-Intendant Schächter das Jahr 2012. Gleich am ersten Publikumstag der IFA hat es eine Großrazzia gegeben. 216 Ermittler von Bundespolizei und Zoll waren wegen des Verdachts der Markenpiraterie im Einsatz. Sie durchsuchten die Messestände verschiedener Hersteller. Dabei wurden zahlreiche Flachbildfernseher, MP3-Spieler und DVD-Spieler sichergestellt. Das teilte das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mit. DVD meets Kühlschrank. Neben den neuesten Fernsehern, Radios und DVD-Playern kann man diesmal auch die neuesten Waschmaschinen und Kaffeeautomaten begutachten. Von vielen bisher ungeahnte Schnittstellen zwischen brauner und weißer Ware werden präsentiert. Die Branche gibt sich nach Ansicht von Messechef Göke Mühe, den hohen Erwartungen an die Entertainment-Qualitäten von Haushaltsgeräten gerecht zu werden. Allerdings wurde die Bosch-Kühlgefrierkombi mit integriertem Fernseher wegen mangelnden Interesses bereits wieder aus dem Sortiment genommen. Rainer Zinkern vom Fachverband Elektrohausgeräte sieht dennoch Potenzial. Der intelligente Kühlschrank, der warnt, wenn die Milch alle ist oder der Joghurt das Verfallsdatum überschritten hat, werde definitiv kommen. Nach einer Bitkom-Umfrage wollen jedoch über 60% der Kunden mit ihren Fernsehern vor allem fernsehen. Sie seien nicht daran interessiert, ihr TV-Gerät zur heimischen Kommunikationszentrale umzurüsten.
Medien und Meinungen heute auch live von der Internationalen Funkausstellung in Berlin von und mit Thomas Jedicke.
Breitband, Netzmusik.
Ja, und Christine sagte es schon eingangs, sie war heute Morgen auf der IFA unterwegs, auf der Suche nach Dingen, die ihr das Musikhören erleichtern, verschönern und versüßen. Am Anfang der Sendung haben wir ja schon mal ein Beispiel im Einstiegsbeitrag gehört. Christine, was hast du gefunden?
Also große Themen sind natürlich das kabellose Musikhören und auch neue Soundanlagen, die bedenken, dass man eben nicht mehr nur CD hört, sondern dass es Internetradio gibt, dass Leute Musik aus dem Netz ziehen und so weiter. Das sind alles keine riesen neuen Themen, doch ich war mal auf der Suche nach Produkten, die da vorgestellt wurden. Und zuerst hat es mich zu Trackstore gezogen. Die stellen die Wireless Soundbox vor. Das fand ich sehr spannend, damit man nämlich nicht mehr über Tausende von Kabeln drüber stolpert beim Musik hören. Das allerdings erklärt Markus Fickert von Trackstore noch ein bisschen genauer. Und zwar, er sagt, was ist die Wireless Soundbox?
Wireless Soundbox ist ein neues, innovatives Lautsprechersystem, welches drahtlos funktioniert und von jedem PC aus gesteuert werden kann. Es ist beliebig erweiterbar, man kann es bis zu 20 oder mehr Soundboxen, Wireless-Soundboxen erweitern und diese sich dann in der Wohnung verteilen, ins Badezimmer stellen, in die Küche stellen, auf die Terrasse stellen und eben zentral vom PC aus die Musik steuern in allen Räumen.
Sehr gut. Christine, wo hat dich deine Reise dann hingeführt?
Also dazu muss ich gerade noch kurz sagen, es klingt nicht nur sehr gut, sondern es ist auch ein super einfaches System. Also selbst für mich mit nicht dem größten technischen Sachverstand dachte ich, okay, das versteht man, kleine Würfelchen, ein USB-großer Stick am PC und dann hört man Musik, wo man auch will. Das Problem ist nur, dass diese Boxen relativ klein noch sind, also man hat noch nicht den perfekten Musikgenuss mit diesem System, aber es ist zumindest mal schon ein Anfang. Ja, und danach bin ich dann, ich muss es zugeben, auf eine schicke Werbekampagne reingefallen, und zwar von Monster Cable. Die stellen nämlich Kopfhörer vor, die Dr. Dre, einer der bekanntesten Hip-Hop-Produzenten, mitentwickelt hat. Thomas Wolf von Monster dazu.
Beats by Dr. Dre, wie der Name schon sagt, sind Kopfhörer, die der Dr. Dre sich ausgedacht hat. Ausgedacht heißt, er hat zusammen mit Monster als Partner sich Kopfhörer ausgedacht. Die sollten so klingen, wie er im Studio die Musik hört und im Studio die Musik auch über seine Monitorlautsprecher hört. So sollen die Kunden mit ihrem MP3-Spieler die Musik halt auch mit dem iPod hören.
Wie sehen die aus, diese Kopfhörer, soweit man es beschreiben kann?
Ja, es ist halt stylisches Schwarz, sind halt sehr, sehr edle gemacht in einem schwarzen Lackdesign, wo auch oben auf dem Bügel drauf steht.
Ja, Thomas Wolf sagte eben schon, Musik hören wie im Studio. Das ist natürlich keine neue Idee von einem Kopfhörerhersteller. Wie aber genau Dr. Dre eigentlich daran mitgearbeitet hat, das wollte ich natürlich auch wissen. Ist das Ganze nur ein Werbegag oder war Dr. Dre, der große Hip-Hop-Produzent, wirklich dabei, als diese Kopfhörer entwickelt wurden?
Oh ja, richtig teilgehabt. Das war ja seine Idee mit dem Johnny Irwin zusammen, dem vom Interscope Records, dem Chef von Interscope Records. Und er sagte, ich will Kopfhörer haben. Und die hatte halt in einer langen Entwicklungsarbeit, das hat also insgesamt 2,5 Jahre gedauert, die zu entwickeln, ja, erarbeitet. Wir haben über 250 Samples für ihn gebaut, um wirklich das Erlebnis, das Klangerlebnis zu bekommen, was er mit diesen Lautsprechern schaffen wollte. Und das ist halt auch mit den Lautsprechern für die Ohren, so wie wir es nennen, ihm auch gelungen.
Ich dachte ja, als du vor der Sendung von Monster-Kopfhörern sprachst, dass das so ganz riesengroße Geräte sind. Das sind es aber offenbar nicht. Monster ist ja nur der Name der Firma. Aber wie fandest du, Christine, diese Monster-Kopfhörer denn?
Also die sehen auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Sie haben also ein tolles Lackdesign, oben auf dem Bügel steht Beats by Dr. Dre. Also sind eigentlich Kopfhörer äußerlich ein bisschen zum Angeben, vielleicht so wie schicke Turnschuhe einer besonderen Marke. Die klingen gut, natürlich fantastisch. Man kann sich unter diesen Kopfhörern verstecken in der Musik. Aber ich kann nicht wirklich sagen, dass die wahrscheinlich besser sind als alle anderen Kopfhörer dieser Welt. Aber es ist eine nette Geschichte, zumindest um diese Kopfhörer herum.
Eine Station hast du noch besucht auf der IFA.
Ja, dann wollte ich noch mal schauen, wie ich denn jetzt in Zukunft zu Hause mit all meinen Musik aus dem Netz und Internetradio-Bedürfnissen am besten Musik höre, und landete bei Philips und einem Gerät mit einem sehr langen Namen, Georg Wilde dazu.
Streamium MCI 500H. Der Name klingt vielleicht abschreckend, aber das Gerät ist toll in der Klavierlack. Es sieht wunderschön aus, hat zwei gute Lautsprecher dabei. Das Tolle ist, man kann aus dem vom PC streamen, man kann Backups vom PC machen, der MP3-Sammlung auf der 160 GB großen Festplatte des Gerätes. Man kann Internetradio hören und man kann auch die CDs rippen, die man hat. Auf dem Farbdisplay werden die Alben auch angezeigt mit dem Cover.
Ja, das ist nichts brandneues und auch nicht das einzige dieser Art, aber zeigt zumindest einen Trend auf, eine Richtung auf, in die alles gehen wird. Es sieht sehr schön aus, dieses Streamium, und dann kommen all die Buchstaben und Zahlenkombinationen. Ein bisschen ähnlich wie die Apple-Produkte. Insgesamt kann ich sagen, alles, was ich gesehen habe, war sehr schön und sehr interessant, aber nichts war dabei, vor dem ich wirklich ehrfürchtig da niedersank und dachte, das muss ich unbedingt haben.
Meine, schön aussehen tun ja die meisten Dinge im Technikbereich. Das ist klar, wir bleiben auch bei der Technik. Danke erstmal, Christine. Jetzt geht es aber, so viel ich weiß, gleich um sprechende Toaster und Ähnliches.
Breitband Besprechung.
Ja, weiße Ware und braune Ware, Kühlschränke, Elektroherde und Gefriertruhen einerseits, Stereoanlagen, Videorekorder und Videobeamer andererseits, das waren jahrelang Paralleluniversen. Und in diesem Jahr nun zeigen Hersteller beider Branchen ihre Waren auf der IFA. Philipp Manse, mein Kollege, hat sich für uns umgesehen und neue Geräte einem Realitätscheck unterzogen. Philipp, welche Kombinationsgeräte haben Sie denn gesichtet?
Naja, also das sind noch nicht so wahnsinnig viele. Viele Sachen sind doch eher kurios, wie zum Beispiel dieses Produkt, das sehr interessante Produkt einer italienischen Firma, nennt sich Turbo Chef. Erinnert so vom Äußeren eher an einen Mixer. Man kann mit diesem Mixer aber auch kochen. Aber das wirklich natürlich einzigartige Alleinstellungsmerkmal des Turbo Chef ist der Internetanschluss, wo man sich dann also aus der Datenbank des Herstellers Rezepte runterladen kann und diese Rezepte steuern dann mehr oder weniger diesen Mixer, sagen, wie lange er kochen soll, wie lange er häckseln soll und wie heiß das Ganze sein soll. Und wenn man dann selber ein gutes Rezept gefunden hat, dann kann man das natürlich auch vom Turbo-Chef wieder hoch ins Netz laden und eine Turbo-Chef-Rezept-Community gründen.
Okay. Wachsen denn diese Paralleluniversen jetzt nur wirklich tatsächlich zusammen? Ist dieser intelligente Haushalt vielleicht auch der Entertainment-Haushalt, der Haushalt der Zukunft?
Das wird natürlich seit Jahren behauptet und auch hier auf der IFA ist natürlich ein bisschen was zu sehen, obwohl ich ein bisschen überrascht bin, wie wenig dann doch zu sehen ist. Also Siemens zum Beispiel und Bosch, die haben sich aus diesem Segment eigentlich ziemlich komplett zurückgezogen, sagen sie, weil einfach die Nachfrage zu gering ist. Miele zeigt ein bisschen was, also wo dann die Dunstabzugshaube dem Herd oder umgekehrt, der Herd sagt der Dunstabzugshaube, wie doll sie pusten muss, um den Dunst abzuziehen, und man kann das Ganze dann auch von einem Display aus steuern, aber das Ganze ist natürlich sehr teuer und wie gesagt, ich sehe da im Moment nicht, wo da der Massenmarkt sein soll.
Ich weiß, LG stellt wohl einen Kühlschrank aus, sehr umweltfreundlich, mit eingebautem DVD-Player für 3.300 Euro. Haben Sie das Ding mal gesehen?
Ja, ich habe das gesehen. Ich meine, letztlich ist das bekannte Technik, die einfach neu zusammengestöpselt wird. Ich meine, dass ein DVD-Player funktioniert, das überrascht uns hier auf der IFA heute nicht mehr. Und auch, dass Fernseher flach sind und in so ein Ding eingebaut werden können, das überrascht dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, also mein Gefühl ist eher, dass da die Händler eher so in so eine Falle reinlaufen, in die auch schon Handyhersteller zum Beispiel reingelaufen sind, dass sie nämlich so, was Designer nennen, Overengineering machen. Also die packen wirklich alle Funktionen, die sie technisch irgendwie umsetzen können, in ein Gerät. Die Nutzer nutzen dann eine von 100, sind letztlich unterm Strich frustriert. Die Geräte könnten viel billiger und viel einfacher zu handhaben sein. Also wie gesagt, mein Appell ist, Leute, bleibt bei euren Kühlschränken.
Gibt es denn vielleicht irgendwas Interessantes, wirklich Nettes, was Ihnen aufgefallen ist?
Naja, es gibt so ein paar ganz lustige Sachen. Sony zum Beispiel zeigt hier Fotoapparate, auch schon auf der CeBIT und jetzt eben auch Videokamera, Bewegtbilder, die auslösen, wenn das Objekt lächelt. Also das nennt sich Smile Shutter, ist ein bisschen kurios und glaube ich eher was für Asiaten. Aber was ich hier noch gesehen habe, sind so ganz kleine Miniatur-Beamer, die so die Größe von einem Handy haben und offensichtlich also wirklich ganz gute Bilder machen. Die haben in relativ hellen Räumen auch eine Bildschirmdiagonale, so eine Bilddiagonale von 80 cm und man kann dann seinen mobilen Videoplayer, iPod, andere Geräte da anschließen und unterwegs in einer doch respektablen Größe Video gucken. Das finde ich ganz interessant. Das kommt aber erst 2009 wirklich auf den Markt.
Wir ziehen ein kurzes Fazit. Ihr Gesamteindruck von der IFA 2008?
Tja, nicht viel anders als von der IFA 2007 und 2006. Würde ich hier privat herkommen? Nein. Ich komme beruflich her, schon seit mehreren Jahren. Habe ich nur Müll gesehen? Auch nein. Aber der Aufwand, um hier wirklich interessante Sachen zu sehen, ist doch ziemlich hoch. Man muss viel laufen, man zahlt Eintritt. Es sind Massen von Leuten hier. Natürlich kann man Technik anfassen, das ist ganz schön. Aber sie richtig ausprobieren, auf Herz und Nieren prüfen, das funktioniert hier in der Regel nicht. Nicht zuletzt auch, weil das Personal in den Ständen häufiger noch schlechter informiert ist, als die Leute, die fragen.
Philipp Banse, vielen Dank.
Gerne geschehen.
Breitband, Netzmusik.
Ja, vielleicht sind dann doch sinnvoller als sprechende Toaster und auch anderes und vergnüglicher die gute alte Netzmusik. Zum Beispiel, wenn man sich bei den Bands der IFA Stadt Berlin umschaut. Hier sind Berlin Bahia. Berlin Bahia, gefunden auf MySpace auf der Suche nach Musik aus der Heimatstadt der IFA aus Berlin. Ja, und da muss man eigentlich nicht lange überlegen, was Berlin Bahia will bei diesem Namen. Die Band will auch irgendwie von Berlin aus nach Brasilien schauen, aber dabei nicht in der Weltmusikfalle stecken bleiben, sondern ganz lässig, mindestens Berlin-Mitte tauglich, auch die Clubtanzflächen aufmischen oder wenigstens den ein oder anderen schicken Barhocker zum Wippen bringen. Für den Brasilien-Touch in der Musik sorgen bei den Bandmitgliedern keine etwa verstaubten Fotoalben aus vergangenen Reisen, sondern unter anderem der Perkussionist, den es irgendwie von Brasilien nach Berlin verschlagen hat. Und wie schrieb es doch ein Berliner Stadtmagazin treffend, das einen Live-Auftritt von Berlin Bahia miterlebt hat: Berlin Bahia lassen dem Publikum die Sonne aus dem Hintern scheinen. Na bitte, hier sind sie nochmal, Berlin Bahia. Berlin Bahia, den Link zu der MySpace-Seite dieser Band finden Sie auf breitband-online.de und zum Abschluss der Sendung gibt es dann noch einen letzten Titel von Berlin Bahia.
Breitband, Blockspiel.
Das Blockspiel, das ist unsere Rubrik für Hörerradio. Sie können auf unserer Website breitband-online.de in der Rubrik Blockspiel Ihre Beiträge, Kommentare oder Mini-Reportagen hochladen. Und Sie sollen es auch. Wir harren darauf, was da kommt. Zu allen Themen, die Ihnen einfallen, aber auch zu unserer Frage, was ist das Netz? Was assoziieren Sie mit dem Internet? Welche Gedanken, Ideen kommen Ihnen da? Passend zur IFA aber, heute hat uns in dieser Woche der User Curtis alias Rainer Unsch ein Stück hochgeladen, das eine Art Zeitreise ist in Sachen Massenmedien. In einem Berliner Seniorenheim hat er ältere Damen nach ihren ersten Erinnerungen mit Radio- und Fernsehgeräten befragt.
Ein Prosit der Gemütlichkeit.
Ein Hoch, die Tänzen, Prost soll erleben.
Wir waren die Ersten im Dorf, die den hatten. Ja.
Ein Cousin meiner Mutter in Berlin besorgt. Und mein Mann hatten von Berlin den geholt.
So ein altes, so ein
52.
Dann kam eben der gute Fernsehapparat.
Ja. Aber da kann die ganze Straße zu uns fernsehen.
Und da hat man eben die Arbeit ein bisschen vernachlässigt.
Wie wir gesessen haben, wie die Heringe.
Oft mussten wir stehen und gucken und die anderen saßen da.
Auf einem Stuhl zwei haben gesessen.
Da hatten wir immer die Bude voll.
Ja, das ganze Haus. Wir haben niemanden eingeladen, die haben sich selber alle eingeladen. Ja, aber es war schön, es war schön.
Aber das war urgemütlich. Und was soll man noch dazu sagen?
Besser als heute.
Ja.
Ja, früher war das Medienkonsumieren noch ein kollektives Ereignis. Aber das ist es heute in gewisser Hinsicht ja immer noch. Zumindest hier auf der IFA ist viel los. Jede Menge Leute sind da. Das war das Blogspiel erstmal von Rainer Unsch. Vielen Dank dafür. Und wir sind damit fast am Ende unserer Breitbandsendung hier live von der Internationalen Funkausstellung. Wir fassen erstmal zusammen. Digitalradio lebt, Internetradio auch. Handy-TV wird kommen. Da können wir also auch ganz hoffnungsvoll sein. Und nun noch unser Resümee von der ganzen Sache hier. Christine, wie hat dir bisher die IFA gefallen? Was ist dir aufgefallen?
Also ich bin ehrlich gesagt keine regelmäßige IFA-Besucherin und ich hatte ein bisschen mehr erwartet, weil ich dachte, als nicht technisch besonders versiertes Wesen, ich würde hier von einem Stand zum nächsten laufen und völlig erstaunt sein, was es alles gibt, was alles entwickelt wurde. Dem war nicht so. Also ich, wie gesagt, ich habe, wie ich vorhin auch schon in der Beschreibung der neuen Musikneuheiten erzählt habe, es gab viele Dinge, die interessant sind, die sehr schön sind, aber nichts, von dem ich wirklich völlig beeindruckt war. Ich bin über sehr viele Menschen gestolpert und mit sehr vielen großen Papptaschen zusammengestoßen. Also hier laufen viele Leute rum, die sehr viele Dinge einsammeln. Ich weiß nicht, ob da tolle neue technische Geräte drin sind, die ich nicht gesehen habe. Oder einfach nur viel Papier, viel Werbung. Also es ist okay, aber es war bisher nicht so, dass ich dachte, das war eine Erleuchtung. Wie war das für dich?
Also bei mir war es erstmal ähnlich bei der Anreise schon. Die S-Bahn war ungewöhnlich voll. Man musste sich fast hierher drängeln. Und dann muss ich ehrlich zugeben, ist es mein erster Tag, wo ich heute richtig hier vor Ort bin. Das heißt, ich muss mir noch einiges angucken und will mir auch noch einiges angucken. Jetzt hier gleich nach der Sendung zum Beispiel, nämlich habe ich gelesen, gibt es ein Radio, ein Küchenradio, das Internetradio sozusagen rausspielt. Das heißt, man kann sich das in die Küche stellen und dann muss man nicht mehr vor dem Computer sitzen, um seine Lieblingssender zu hören, die man vielleicht zu Hause nicht über UKW empfangen kann, sondern kann das in der Küche beim Kochen am Herd empfangen. Und das gucke ich mir mal an und bin gespannt, ob man damit was anfangen kann.
Na dann viel Glück mit dem Küchen-Internet-Radio-Gerät.
Also wenn es mir gefällt, dann werde ich es mir auf jeden Fall zulegen. Okay, das war's dann von Breitband, live von der Internationalen Funkausstellung. Hier geht's weiter mit der Deutschlandrundfahrt aus dem Fichtelgebirge. Mehr von der IFA gibt's auch von den Kollegen von Markt und Medien um 17.05 Uhr im Deutschlandfunk, dann auch live hier von diesem Stand. Und jetzt aber noch etwas Musik, Christina.
Ja, wie schon angekündigt, nochmal Berlin war hier, ein letztes Mal, diesmal mit einem Remix eines Portishead-Songs und dem bekanntesten eigentlich Sour Times. Ein schönes Wochenende allerseits. Tschüss.
Machen Sie's gut.